Das ist Aldente Entertainment.
Seit 2009 gibt es eine Studie, die zeigt, dass 10% aller Arbeitnehmer, die kündigen, deswegen kündigen, weil sie ein unhöfliches Arbeitsumfeld verlassen wollen. Und also wirklich im Wortlaut, unhöfliches Arbeitsumfeld.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Clemens, Graf von Hoyos, Teil 1.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Und hier sind wir mal wieder bei Lebenslauf unzensiert. Und heute zu Gast ist jemand, der hoffentlich weiß, sich zu benehmen. Ich gehe einfach mal davon aus, er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Knigge-Gesellschaft. Sagt doch eigentlich schon alles aus. Herzlich willkommen, Clemens Graf von Hoyos.
Vielen herzlichen Dank, lieber Peter Scheels, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und Hosen runter ist ja das Motto heute. Lebenslauf unzensiert, finde ich richtig gut. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich darauf vorzubereiten.
Ich bin gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Ich werde natürlich viele neugierige Fragen stellen. Sag mal, Graf von was denn jetzt eigentlich? Also ist Hoyos irgendeine Gegend oder wie kommst du zu diesem Titel?
Also Hoyos ist eine Gegend in der Nähe von Burgos, also Kastilien, leicht nördlich von Madrid. Und dort ist so die Wiege der Familie, die dann aber vor 500 Jahren mit den Habsburgern nach Österreich gegangen ist. Und ich entstamme dem jüngsten Zweig, dem Schlesischen, der ist jetzt so 150, 200 Jahre alt.
Also ihr seid im Prinzip vertriebene Spanier?
Nee, freiwillig gegangene Spanier. Also im Habsburger waren ja Spanisch-Österreich und
spanische Migranten.
Spanische Migranten in Österreich, genau. Und dann nach Deutschland, Schlesien, Polen heute. Genau, also in mir schwippt und schwappt, glaube ich, recht viel europäisches Blut.
Hast du noch Verwandtschaft in Spanien? Also Leute, die du kennst?
Leute, die ich persönlich kenne, nicht, nein. Aber in Österreich definitiv. Da gibt es noch viele Hoyoten.
Und hast du Hoyos, das Original Hoyos, mal besucht?
Leider noch nicht, aber ich habe jetzt ein anderthalb Jahre altes Kind, einen Sohn und habe nicht zuletzt deswegen geplant, mal mit ihm und mit meiner Frau dorthin zu fahren. Spanien kenne ich leider bis jetzt nur Barcelona und Mallorca. Und das war's, glaube ich, schon. Ja, peinlich.
Woran merkt man, dass sich jemand gut benehmen kann?
Es gibt so eine Reihe von Merkmalen, an denen man behauptet, dass man erkennen zu können, dass man sich wirklich sehr gut benehmen kann oder sich jemand sehr gut benehmen kann. Das ist zum Beispiel den Stuhl zurückschieben, wenn er im Restaurant aufgestanden ist oder auch in privaten Räumlichkeiten. Er hat immer geputzte Schuhe. Und mein Großvater hatte das aber mal runtergebrochen auf immer aufrecht dastehen, freundlich lächeln, immer höflich bitte und danke sagen und darüber hinaus begriffen haben, dass jeder Mensch gesehen, gehört und verstanden werden möchte. Und das ist schon viel verlangt, finde ich.
Du selbst bist ja ein ganz erfolgreicher Influencer mit diesem Thema geworden. Du hast es praktisch salonfähig gemacht im digitalen Raum und hast auch viele junge Menschen, die dir folgen. Wie erklärst du dir das?
Also ich rede von mir gerne selbst immer als Beninfluencer oder auch Berufsschnösel. Also ich nehme an, dass meine Biografie, mein Name und das Auftreten von mir schon auch neugierig macht. Ich habe mir natürlich zu Beginn, als ich jetzt angefangen habe mit TikTok im Dezember 2020, darüber Gedanken gemacht, wie möchte ich denn wahrgenommen werden? Und ich habe gedacht, okay, dann muss es eben der Anzug und die Krawatte sein, auch wenn ich eben das Wissen an sich demokratisieren möchte und dann vielleicht nicht so hundertprozentig anschlussfähig bin. Aber die Kombination dann eben aus großer Esszimmertisch mit Intarsien, einem goldenen Gong im Hintergrund, bestimmte Sprachmuster, die haben einfach gezogen bei den jungen Menschen. Und man darf nicht vergessen, dass ja 60% aller User bei TikTok auch über 26 Jahren alt sind. Und insofern, es sind nicht nur die jungen Menschen, aber es lässt sich in den demografischen Daten schon gut nachweisen, dass der Großteil meiner Follower 70% männlich ist und darüber hinaus zwischen 18 und 35.
Aber wenn man das zum ersten Mal so hören würde, jetzt kenne ich dich natürlich, und da sagt er, naja, da spricht einer so über Benimmregeln und so, dann würde ich persönlich denken, boah, das klingt ganz schön verstaubt irgendwie. Also jetzt kommt einer um die Ecke Und er hat wahrscheinlich noch den Rohrstock eingepackt und erklärt einem nochmal, wie es im 19. Jahrhundert war und also total rückwärtsgewandt ist. Ja. Warum ist es denn aktuell?
Die Gründe dafür, dass eben gerade heute Benehmen wichtig ist, die liegen mitunter darin begründet, dass wir eine KI haben, jetzt heutzutage, die Hard Skills faktisch wegrationalisiert. Insofern werden Soft Skills oder auch eben People Skills immer wichtiger. Und Adolf Freiherr Knigge hat ja das Buch über den Umgang mit Menschen geschrieben und nicht über den Umgang mit Messer und Gabel. Wobei das natürlich dann landläufig so die Meinung geworden ist, dass es bei guten Benehmen um Messer und Gabel geht. Und wir das deswegen natürlich auch mit anbieten. Und auch das ist natürlich eine Sache, die bei TikTok hervorragend funktioniert, einfach weil sich es audiovisuell sehr gut darstellen lässt. Wenn ich jetzt irgendwelche metaphysischen Betrachtungen, philosophischen Themen auspacke, da habe ich vielleicht 2000, 5000 Aufrufe und 400 Likes. Wenn ich dann aber mal eine Weißwurst zitiere, dann habe ich gleich 4 Millionen Aufrufe und 400.000 Likes. Ja. Also es lässt sich auch gut steuern. So, aber eben KI macht die echte Begegnung wieder notwendig. Das nächste ist ein Thema, das ja sehr eng verbunden ist mit der Thematik Umgangsformen oder guten Benehmen, ist die Wertschätzung. Wir leben in einem sehr hektischen Alltag. Und umso schöner ist es natürlich, wenn man mit diesem Punkt der Wertschätzung einen Kontrapunkt wiederum setzen kann zu unserer Hektik, zu dem Stress des Alltages bei uns. Und das spricht Menschen an. Und zu guter Letzt gibt es Studien, und da kommt jetzt eben so auch der ökonomische Nutzen mit rein für Unternehmen, und ich bin ja überwiegend für Unternehmen tätig. Seit 2009 gibt es eine Studie, die zeigt, dass 10% aller Arbeitnehmer, die kündigen, deswegen kündigen, weil sie ein unhöfliches Arbeitsumfeld verlassen wollen. Also wirklich im Wortlaut, unhöfliches Arbeitsumfeld. Sondern jetzt stell dir vor, du hast ein Unternehmen mit 1000 Leuten, 100 Leute gehen und von denen sind es 10% wiederum, die sagen, ich gehe deswegen, weil ich ein unhöfliches Umfeld verlassen möchte. Das sind 10 Personen. Ja, es geht jemand, es muss jemand Neues her. Viel geschickter wäre es doch, wenn man eine Arbeitsatmosphäre schafft oder generell eine Atmosphäre des Zusammenlebens und Wirkens und Arbeitens, in dem sich jeder wohlfühlt, jeder gesehen fühlt, jeder ernst genommen fühlt, sich jeder traut mitzuteilen. Und das ist letztlich auch gutes Benehmen, ja.
Aber dann sind es doch vor allem, wenn ich dich richtig verstehe, diejenigen, die die Kultur prägen, maßgeblich in einem Unternehmen, das sind dann schon eher auch die, die was zu sagen haben, sage ich jetzt mal hierarchisch gesehen, die müssen lernen, höflich zu sein.
Der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Ich fände es an sich schon klug und weitsichtiger von Unternehmen zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal top-down, weil dann auch einfach die Akzeptanz bei Azubis größer ist, ein solches Seminar zu besuchen, weil sie sagen, okay, jetzt sind wir nicht die kleinen Dummen oder Unerfahrenen meinetwegen auch, die sich das antun müssen. Die Skepsis ist ja auch immer relativ groß. Inzwischen geht's, weil man mich auch aus den sozialen Medien kennt, dann freut man sich auch. Aber früher war es immer so, gute Umgangsformen, was soll das, so ein Blödsinn. Und die Akzeptanz wäre durchaus höher, wenn man eben beim Top-Management anfängt, bei den Vorständen und dann sich runterarbeitet.
Aber wie würdest du sagen, das täte mich interessieren, geht man denn richtig vor, wenn man Mitarbeitende hat, wie vielleicht auch ein paar junge Leute dabei sind, wo man spürt, dass das eine oder andere vielleicht noch nicht so mitgenommen wurde in der Erziehung oder beim Aufwachsen. Ja. Kann ja sein. Darf man dann als Chef denen auch sagen, pass mal auf, wenn du isst, dann räum auch deine Sachen auf, um mal was Simples zu sagen. Sprich nicht mit vollem Mund oder irgend sowas. Also das klingt dann immer gleich so wie Papa, Mama, die einem irgendwas vorschreiben. Darf man das oder ist das eher ätzend? Man kann ja trotzdem auch wertschätzen, das ist ja klar. Aber das kommt ja auch komisch rüber, oder?
Ich würde die Frage ja fast gerne zurückgeben. Ja, du bist selber Unternehmer, hast ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern. Tust du es denn?
Manchmal schon.
Ja, und ich empfinde sogar, das ist deine Pflicht. Ja, nicht nur, weil Eltern ihre Kinder unzureichend erzogen haben. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, jeder hat sich da größtmögliche Mühe gegeben. Davon bin ich fest überzeugt. Aber beim Thema Umgangsform gibt es immer so zwei Ebenen. Einmal die soziokulturellen Normen. Ja, und im Geschäftsleben, je nach Branche, bewegt man sich ja auch dann in vielleicht konservativeren Sphären oder dort, wo es ein bisschen präziser, exakter zugeht, wo dann auch die Sprachwahl eine gewisse Rolle spielt. Und überall da bin ich der festen Überzeugung, muss man als Führungskraft etwas sagen. Der Grundsatz, also die Königsdisziplin, sagt man im Bereich der Umgangsformen, lautet zwar, das Fehlverhalten anderer zu ignorieren, also geflissentlich zu übersehen. Die kaiserliche Disziplin wäre es dann sogar wiederum, das Fehlverhalten anderer zu adaptieren, also anzunehmen, um das Gesicht seines Gegenübers zu wahren. Aber es gibt eben die Ausnahme, wenn du disziplinarisch vorgesetzt bist oder einen Erziehungsauftrag hast, dann ist es in meinen Augen deine Pflicht oder die Pflicht eines jeden Vorgesetzten, einer jeden Vorgesetzten, etwas zu sagen.
Also ich muss dazu sagen, bevor ein falsches Bild entsteht.
Du hast herrausragend höfliche Mitarbeiter.
Absolut.
Ja, doch wirklich. Also mir wurde hier direkt das Wasser angeboten. Ich habe eine Roomtour bekommen. Jeder hat sich namentlich vorgestellt. Du hast sogar darauf hingewiesen, dass du einen besonders höflichen Mitarbeiter hier gerade hast. Und bin ich bei dir.
Ja.
Aber das ist nicht überall der Fall.
Ja, wobei ich finde, dass das Bild ist ja noch viel größer. Höflichkeit ist ja nur ein Ausdruck davon. Wir schauen beim Recruiting, so wie viele andere das ja auch machen, vor allem darauf, was ist denn das für ein Typ? Was ist das für ein Mensch, der hier, und passt diese Person auch gut zu uns? Nachdem wir so eine Atmosphäre haben, die sehr gegenseitig unterstützend ist. Familiär ist immer so ein Wort, mit dem ich vorsichtig bin, aber gegenseitig unterstützend, sehr freundschaftlich, sind das eh schon Charaktere, die einfach gut zusammenpassen.
Umgänglich sind.
Ja, voll. Umgänglich ist ein tolles Wort. Deswegen verstehen die Leute sich ja auch so gut miteinander. Also deswegen, ich laufe jetzt hier nicht rum und sage,
jetzt benimm dich mal
oder so etwas. Nur manchmal gibt es so Kleinigkeiten, wo in einem auffällt, wie spreche ich eigentlich am Telefon mit jemandem, wenn man das noch nicht gehört hat.
Oder wie schreibe ich eine E-Mail?
Kann man das ja jemandem auch zeigen und auch erklären, finde ich. Und das wird
absolut legitim.
Wird auch gut aufgenommen. Ja. Also auch das Miteinander geht ja auch nach außen. Und diese Nettigkeit und Höflichkeit, die wollen wir schon auch nach außen zeigen. Clemens, jetzt geht's aber wirklich, jetzt fangen wir mal bei dir an, ne? Und zwar bei deiner Geburt.
Bei Adam und Eva.
Ja, okay. Also nicht ganz so weit, aber bei deiner Geburt. Wann und wo bist du denn geboren?
Ich bin am 30.10.1988, irgendwann so morgens um 7, wenn ich mich täusche, in der Erwartung einer Tochter als Sohn auf die Welt gekommen, woraufhin mein Vater sich, glaube ich, erstmal einen Schnaps gegönnt hat. Übrigens das zweite Mal, als es um die Schwangerschaft ging, das erste Mal, als meine Mutter schwanger geworden ist mit mir, weil bei meinen Eltern hat man gesagt, sie können nicht schwanger werden. Jetzt sind wir zu Hause drei Buben oder auch nicht mehr zu Hause. Aber nach dem dritten Kind waren sie sich dann, glaube ich, darüber im Klaren, sie können Kinder bekommen und haben das Thema eingestellt. Ja. So, und ich bin geboren in Regensburg. Habe dort auch meine ersten 4 Lebensjahre verbracht. Wunderschöne Lebensjahre mit so vielen positiven Erinnerungen daran. Ich kann mich noch genau an die Wohnung erinnern, an den Schnitt, an die Möbel, an den Geruch, an den Garten, an die Petersilie im Nachbarsgarten, die Himbeeren, die Birnen, die Tulpen, was auch immer. Es war wirklich eine so schöne Bullerbü-Kindheit. Und das Allerbeste ist, mein Großvater direkt gegenüber von mir oder von meinen Eltern gewohnt. Und ich konnte jeden Tag zu meinem Großvater gehen und entsprechend groß war auch sein Einfluss auf mich ganz allgemein und auf meine Erziehung, weil er dann eben schon sich so die Späße erlaubt hat mit Buch auf dem Kopf und Stöckchen im Rücken und so was und gesagt, Clemens, sitz mal aufrecht und so funktioniert übrigens ein Handkuss und dergleichen. Also das habe ich wirklich von früh an lernen können auf sehr spielerische Art und Weise. Es gab immer ein Honigbrot dazu. Opa, kann ich bitte ein Honigbrot haben? Klar, du kannst gerne ein Honigbrot haben. Danke, lieber Opa, darf ich jetzt wieder nach Hause gehen? Und also wirklich die schönste Kindheit, die man sich vorstellen kann. Und dann wurde ich umgezogen nach München und das war jetzt auch nicht schlecht.
Was haben deine Eltern gemacht? Also was haben die beruflich getan?
Meine Mutter ist Erzieherin.
Das passt ja schon mal, ja?
Ja, genau. Mhm. Wobei meine Erfahrung ist ja, ich möchte jetzt nicht allzu sehr pauschalisieren, dass die meisten Kinder von Erziehern oder Pädagogen im Allgemeinen, auch Lehrkräften, gar nicht so
unerzogen sind.
Gar nicht so gut erzogen sind, genau, sondern eher unerzogen, ja. Also es ist wie mit Ärzten. Die Angehörigen von Ärzten sind angeblich auch immer mit am schlechtesten versorgt. Aber ja, anderes Thema, obwohl meine Frau Ärztin ist. So, aber mein Vater ist Handelsfachwirt, Diplomkaufmann, irgend sowas in die Richtung und hat Zeit seines Lebens Pflanzenschutzmittel, Getreide und Hopfen gehandelt und ist dann später in die IT gegangen, Tochterfirma von der Bayer. Genau, und hat da so große SAP-Rollouts weltweit gesteuert. Ja.
Ja, Hopfen ist ja in der Nähe praktisch, oder?
Von ja, Hopfen, Regensburg, die Hallertau. Hallertau, ja genau, Holledau, wie auch immer man es aussprechen möchte. Und hat mich ja dann auch dazu inspiriert, Brauereiwesen und Getränketechnologie in Weinstephan an der TU München zu studieren.
Weinstephan, wollte ich gerade sagen, das riecht ja förmlich danach. Also, dein Opa, der hat angefangen, dir tatsächlich die Bücher auf den Kopf zu stellen, damit du gerade gehst wahrscheinlich, oder?
Genau, und auch gerade sitze.
Wo hat er es das hier? Ist das jetzt so prädestiniert durch Adelstum? Also es klingt so.
Vermute fast schon, ja. Also auch mein Großvater hatte, glaube ich, eine sehr schöne und lustige Kindheit, wurde immer gezwungen, dazu Sahne zu essen, weil er wohl sehr schmächtig gewesen ist. Aber ansonsten auch ja, feudal aufgewachsen, ja, auf einem Herrenhaus, schlossartigen Gebilde. Mit, wenn ich mich nicht täusche, 8 weiteren Geschwistern, 9 Kinder waren es insgesamt. Und auch eine sehr schöne Kindheit, ja, mit Jagd, Reiten und so. Also wirklich so ein bisschen das, was man sich unter Aristokratie auch heute noch vorstellt. Und also war auch sehr gut vernetzt seit seines Lebens im gesamten europäischen Adel und Hochadel. Kannte alle und jeden und ja, hat das wirklich noch gelebt. Und ich habe seine Geschichten geliebt. Der war hochdekorierter Offizier während des Zweiten Weltkrieges, wurde immer strafversetzt, weil er die Büsten vom Gröfatz, die er bekommen hat als sehr erfolgreicher Panzerschütze, immer zerschossen hat. Und das kam natürlich früher oder später raus und dann wurde er zwangsversetzt. Und er war in einer Spezialeinheit, die heißt Gespensterdivision, Panzerdivision 15, und hat immer hinter feindlichen Linien operiert. Aber in dieser Spezialeinheit gab es eine dunkle Uniform. Also fast schwarze Uniform, die sich abgehoben hat von allen anderen Uniformen, die es damals gab. Und in dieser Uniform war er im Hotel Adlon in Berlin. Und dann tippte man ihn von hinten auf die Schulter und sagte, ich habe vor ein paar Minuten bei Ihnen ein Bier bestellt, wo bleibt das denn? Und dann dreht er sich um und hat sein ganzes Ortchen in der Brust hängen und sagt, Kollege, kommt gleich. Ja, diese Coolness und Gelassenheit einfach meines Großvaters und diese herausragende Disziplin, der hatte dann auch ein durchschossenes Knie, 2 künstliche Hüften und sowas, das habe ich immer bewundert. Ja, also der war wirklich cool, freundlich, witzig, von allen respektiert, auch mit uns Kindern total umgänglich, liebevoll, großzügig. Also mein großer Held auch heute noch.
So wie du aufgewachsen bist und wie du jetzt deinen Großvater beschrieben hast, was jetzt auch die Immobilien angeht, beziehungsweise das Umfeld.
In seiner Jugend wohl.
Ja, klar. Trotzdem, da würde ich sofort sagen, da besteht die Gefahr, dass der totale Standesdünkel sich irgendwann mal durchgesetzt hätte. Aber warum ist es bei dir nicht der Fall?
Auch wiederum mein Großvater, der hat eine Ohrfeige kassiert. Das war damals wahrscheinlich noch etwas üblicher als heute, als er gegenüber einem Bauarbeiter nicht seinen Hut gezogen hat. Ja. Man hat gesagt, man zieht seinen Hut. Also mein Urgroßvater sagte, man zieht seinen Hut, wenn man andere Herren, Menschen, wen auch immer grüßt. Und die Kunst des guten Benehmens ist ja nicht nur im Frack eine gute Figur zu machen, sondern wohl im Blaumann bis zum Frack die gesamte Klaviatur zu beherrschen. Oder wahlweise auch vom Waschdirndl bis zum Ballkleid. Ja.
Welche Rolle spielt Respekt dabei?
Die allerhöchste. Ja, also Achtung vor jedem anderen Menschen und generell die Achtung der Menschenwürde ist nicht diskutierbar.
Nicht verhandelbar.
Nicht verhandelbar.
Erzähl mir davon, wie es in der Schule war. Warst du ein guter Schüler?
Nein. Also ich war, ich würde sagen, bis zum Übertritt ein passabler Schüler. Ich habe die Fähigkeit, mit meiner Inkompetenz Kompensationskompetenz, schönes Wort, hatte ich schon immer die Fähigkeit, sehr gute mündliche Noten zu bekommen. Und im Schriftlichen war ich so Zweier-, Dreier-Schüler. Zwischendurch auch meine 1, aber auch meine 4. Also ich bin mit dem damaligen Schnitt von 2,3 aufs Gymnasium gewechselt. Und
du hast dich rausgelabert praktisch.
Ich habe mich rausgelabert, ja. Das ist wirklich so. Und das Lustige, wie war das so als Schüler? Ich stand leider immer mit vollem Namen in der Klassenliste und du hast ein paar Namen tatsächlich und Zusätze unterschlagen. Ich heiße mit vollem Namen Clemens Maximilian Stephan, Graf von Hoyos, Freiherr zu Stixenstein. Dann habe ich immer noch Seitenscheitel getragen, Hemd und dann war natürlich alles klar. Ja? Also ich war dann eben das von und zu und auf und davon und durfte dann ab der ersten Klasse tatsächlich meine Mitschüler darüber unterrichten, wie man sich zu benehmen hat. Weil mein gutes Benehmen auch meinen Klassenlehrerinnen damals aufgefallen ist. Und dann entstanden auch so, ja, Sagen wie zum Beispiel, ich würde mit der Kutsche in die Schule kommen, war sogar in der Uni noch Thema. Ja, kommst du mit der Kutsche und mit 6 weißen Schimmeln in die Schule oder die Uni? Also, ich möchte gar nicht sagen, komplette Idiotie, aber wunderbare Fantasie, die mit meiner Lebensrealität ja gar nichts zu tun hatte.
Aber sag mal, da muss ich kurz reingrätschen. Wenn du so eine Rolle aufoktroyiert bekommen hast von der Klassenleiterin, dass du auch noch den deinen MitschülerInnen Benehmen beibringst,
ja.
Das ist ja noch schlimmer, als der Superstreber zu sein. Du bist auch noch derjenige, der ihnen sagt, wie sie sich zu benehmen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alle akzeptiert haben. Und gab es da auch Vorfälle, dass wirklich dann auch sauer wurden oder dass du Konflikte dann durchleben musstest?
Nee, gar nicht. Also ich hatte wirklich fast die ganze Klasse als Freunde. Natürlich hatte ich sehr gute Freunde und ich war auch zumindest in der Grundschulzeit immer Klassensprecher, ich würde sagen, sehr beliebt und ja, ich habe alle gleich behandelt letztlich, ja, war immer gleich freundlich.
Aber und hast du dann, ich versuche mir das vorzustellen, in der Grundschule, wenn dann der kleine Clemens zum Thomas oder zum Hans sagt, du erst den Mund abwischen und dann oder was auch immer,
wie muss ja, man sich also das vorstellen? So lief das ja gar nicht, ja, es war dann immer so die Klassenlehrerin, die gesagt hat, die hat was beobachtet. Ich wusste gar nicht, wer der Schuldige gewesen ist. Und hat gesagt, Clemens, erklär doch mal ganz kurz, warum hält man die Türe auf? Warum lässt man das letzte Stück Marmorkuchen übrig, okay, so ehe man das anderen und bietet es anderen an, ehe man selber zugreift? Genau, es war jetzt nicht so, Clemens, tadel mal denjenigen und sag dann, nee, überhaupt nicht. Nee. Und also ich würde, also viele meiner Freundschaften, die ich heute noch habe, kommen tatsächlich aus der Kindergarten- und Grundschulzeit. Man begegnet sich auch so gelegentlich auf den unterschiedlichen Weihnachts- und Wintermärkten hier so im Süden Münchens und kann da nahtlos anschließen an eine sehr schöne Zeit, ja.
Und hast du diese Rolle dann auch ins Gymnasium dann weitergetragen?
Ich war mir dieser Rolle offen gestanden gar nicht bewusst. Ja, also ich habe das so hingenommen und nicht kritisch hinterfragt. Und erst dann so mit der Organisation des Abiballs hatte ich jetzt nicht so wirklich die federführende Rolle, aber ich wusste halt, was Bälle sind, habe schon auf mehreren getanzt, habe dann auch selber schon auch Turnier getanzt und solche Geschichten. Habe dann eben die Tanzkurse gegeben für die Abi-Klasse zusammen mit einer Freundin aus dem Abi-Jahrgang. Und da habe ich dann zum ersten Mal gecheckt, vielleicht sogar mit 16, als es um die ersten Bewerbungen ging für Schülerpraktika. Okay, ich habe dann eine Kompetenz, die haben andere Menschen nicht und die ist nützlich. Aber da habe ich auch noch nicht über das Geldverdienen nachgedacht. Dann war es bei der Bundeswehr eben genau das Gleiche. Ich war in Mittenwald bei den Gebirgsjägern vor mittlerweile 16 Jahren und 16 Kilo.
War ich auch?
Ah, du bist auch Mittenwalder Gebirgsjäger. Ja. 233. Wie schön.
Ja.
Ach, witzig. Schau
mal. Ich hatte meine Grundausbildung dort und dann bin ich nach Garmisch und war Heimschläfer.
Ach, wie schön. Mhm. Ach, schau mal, das ist eine Sache, die ich gar nicht über dich wusste.
Siehst du mal.
Horido joho, mein Lieber.
Ja, siehst du mal. Aber sag mal, wenn pubertierende Jugendliche um dich herum sind, die ja ganz neue Interessen auch haben, die sich dann auch in verschiedene Richtungen entfalten, da gibt's ja dann auch Gruppen, die in die eine oder andere Richtung gehen. Wie war da deine Rolle? Wie war da in dem Gefüge? Gab's da auch welche, die dich dann abgelehnt haben oder die sich einen Spaß draus gemacht haben? Oder bliebst du da souverän? Einfach.
Ja, da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar für ihre Erziehung, weil ich schon immer absolut gefestigt gewesen bin in dem, was ich bin und was ich gemacht habe. Also ich habe daran nie gezweifelt und mich auch, also noch nicht mal bewusst abgegrenzt, aber während alle irgendwie Hip-Hop gehört haben und Bravo-Hits irgendwas, habe ich mich mit Klassik beschäftigt. Ja. Ich habe mit 9 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen und es ging dann sehr schnell in eine klassische Ausbildung mit Pauke und Xylophon und sowas. Habe dann auch 3 Jahre lang an der Staatsoper Schlagwerkunterricht bekommen und alle anderen haben Fußball gespielt oder sogar Eishockey und ich habe getanzt. Ja, Boogie Woogie, Charleston, Lindy Hop und dann noch die Standardtänze. Und
Gesellschaftstanz.
Gesellschaftstanz, ja. Mhm. Und ich war da immer fest, ja, und habe da mich gar nicht auf Diskussionen.
Verarscht worden dafür. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich hätte mich verarscht, ganz sicher sogar.
Nee, nicht so, dass ich es mitbekommen habe. Man muss dazu aber auch sagen, ich bin im Südosten Münchens aufgewachsen und hatte eine so harmlose und behütete Jugend, Es gab einmal eine größere Schlägerei, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, 14, 15, 16. Da lag ich ganz unten und habe auch wirklich heftige Blessuren davon getragen. Aber das war jeder gegen jeden und nicht alle gegen Clemens oder sowas.
Was war der Anlass? Der stinkende Fisch oder was war das?
Puh, das kann ich ja gar nicht mehr sagen. Also was auch immer das gewesen ist. Nee, aber also ich möchte einfach damit sagen, ich hatte wirklich riesiges Glück auch mit meinen Klassenkameradinnen und Kameraden. Ja. Also echt exzellenter Zusammenhalt. Ich fand es ja auch schön, mich hier darauf vorzubereiten und habe dann eben so Klassenfotos gesehen. Ich kann alle noch beim Namen nennen. Ich kann zu allem eine Geschichte erzählen. Ich hatte zu allem einen guten Draht, zumindest aus meiner Warte heraus. Ja, wie ich jetzt dann wahrgenommen werde, vielleicht bin ich da auch zu unkritisch gewesen. Und wenn ich verarscht wurde, das ist ja auch meine Haltung heute. Ja, ich bin in sozialen Medien aktiv. Ich habe 500.000 Follower, wenn man jetzt alles zusammenzählt. Und ich bin als Person sicherlich polarisierend und dann habe ich noch so ein stark polarisierendes Thema. Aber jeder Kommentar, der als Spitze gegen mich gerichtet ist, denke ich mir bis heute und das noch bevor ich Paul Watzlawick kannte, das, was Paul über Peter sagt, sorry Peter, sagt mehr über Paul als über Peter. Ja, also das ist mir sowas von wurscht. Ja. Das hat noch nie mal was mit dickem Fell zu tun. Ich finde es einfach nur armselig und bemitleidenswert, wenn sich da Leute so in irgendeiner Weise negativ über andere Menschen äußern müssen. Das ist so fern von meinem Naturell, mich abschätzig oder lästern über andere Menschen zu äußern. Ich denke einfach, armer Mensch. Ja. Also der muss irgendwie zu tief verletzt sein und ich bin's nicht. Ja. Ich hatte wirklich eine schöne und behütete Kindheit. Meine Eltern sind heute noch zusammen, sie lieben sich. Ich habe Glück mit meiner Frau von erster Sekunde an gehabt und klar, es gab hier und da mal kleine Hindernisse und Hürden. Ich habe kein sehr gutes Abi gemacht. Tatsächlich, das kam dann alles so nach dem Abi eigentlich, so die Hürden. Genau. Selbstgemachte Probleme aufgrund von.
Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja.
Aber wir halten mal fest, du hättest mich gemobbt. Also das ist das, was wir hier festhalten.
Ich weiß nicht, ob ich dich gemobbt hätte, aber ich hätte sicher irgendeinen Scherz drum gemacht. Also ich hätte, das hätte mich zu sehr gejuckt, ja. Einfach irgendwas, mich drüber lustig zu machen. Da bin ich ziemlich sicher.
Ich wollte noch anmerken, es gibt zwei Sachen, mit denen ich aufgezogen wurde. Ich habe damals eine G-Shock-Uhr getragen mit so einem Klettverschlussding und ich habe darunter geschwitzt, ja? Glaube ich zumindest, oder es hat so ein bisschen gejuckt, dieser Stoff. Und ich habe immer den da gemacht. Also meine Hand geschüttelt, das linke Hand geschüttelt, einfach so geschüttelt, damit sich das wieder ein bisschen löst von der Haut. Und es gab tatsächlich mal so eine Phase, das dürfte in der 4. Klasse Grundschule gewesen sein, wo so 2-3 Mädels immer so an mir vorbeigegangen sind mit schüttelndem Handgelenk.
War dein Signature-Move?
Weil es mein Signature-Move wahrscheinlich damals war. Und mein Spitzname, warum weiß ich bis heute nicht, ich habe zwei Spitznamen, war damals Wildschwein. Warum auch immer.
Warst du Jäger?
Damals noch nicht, nein. Aber
warst heute, du pummelig?
Witzigerweise ist das der zweite Spitzname. Puma. Und zwar nicht wegen der eleganten Raubkatze, sondern nach der Bundeswehr, als ich dann in meinen Seglerverein eingetreten bin, haben sie mich Puma genannt, Pummelmajor. Ich hatte noch sowas sehr militärisch Kantiges an mir, auch mit Kurzhaarschnitt und so ein Staccato-Sprech. Und bin aber aufgegangen wie ein Hefekloß, weil Bundeswehr jeden Tag teilweise bis zu 8 Stunden Sport im Gebirge und dann Brauereiwesen, das heißt jeden Tag 2 Weißwürste und 3 halbe. Also diese 16 Kilo, von denen ich vorher sprach, da kamen die ersten 10, glaube ich, im ersten Jahr nach der Bundeswehr. Und dann war ich eben Pummelmajor, ja.
Okay.
Genau. Das war, aber auch das hat mich immer kalt gelassen, muss ich sagen.
Aber ich finde es witzig. Diese Souveränität, die du offensichtlich von deinen Eltern oder auch deinem Großvater gelernt hast, würde ich vielen jungen Menschen gönnen. Weil wenn man sieht, was im digitalen Raum alles passiert und wie schwer es wahrscheinlich auch für viele ist, damit umzugehen, mit Kritik, mit gehässigen Bemerkungen und so weiter, was würdest du denen zurufen wollen?
Ein Zitat von Knigge. Sei, was du bist, immer ganz und immer derselbe. Ja, dieser Mangel an Souveränität entsteht ja aus einem Mangel an Klarheit dahingehend, wer bin ich, was kann ich und was will ich. Und das ist natürlich klar, dass es in der Jugend noch viel stärker vorhanden ist, diese Unsicherheit, der noch nicht klar vorgezeichnete Weg. Aber ich kann mich ja immer darauf zurückfallen lassen, wer ich bin. Und wer ich bin, hat nichts mit der Biografie zu tun und auch nicht unbedingt etwas mit mit der Erziehung, sondern eben mit deinen Werten, Kreativität, Humor, Menschlichkeit, in meinem Fall meinetwegen Aufrichtigkeit, Moral, Besonnenheit, das bin ich und ich bin mir damit genug und ich muss ja niemandem etwas beweisen, aber du bist halt eben mal der gute Freund, mal bist du der Gastgeber, mal bist du der Podcast-Interviewer und so weiter und so fort. Genau, und dann eben auch, was für ein Kontext ist es denn gerade, beruflich oder privat, und das immer vor dem Hintergrund der Wertschätzung und der Rücksichtnahme. Und wer wertschätzend und rücksichtsvoll auftritt, der bietet ja auch schon fast keine Angriffsfläche.
Interessant. Ich habe einen aggressiveren Ansatz wahrscheinlich als du.
Schieß los.
Und der war auch immer schon so, jemand, der sich mir gegenüber irgendwie in einer Form verhält, die mir nicht gefällt, diese Person ist mir in derselben Sekunde egal. Ich habe kein Interesse an Menschen, die sich mir gegenüber nicht gut verhalten oder die sich nicht für mich interessieren. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, glaube ich schon, dass jeder von uns ja auch gemocht werden will, in einer Form anerkannt werden will. Diese Wertschätzung ist schon etwas, kann man sich selbst gegenüberbringen, okay. Aber das reicht uns nicht. Ich glaube schon, dass wir alle sehr soziale Wesen sind und dass wir auch alle sehr empfänglich sind, auch für
Komplimente, Liebe, alles.
Für nette ja, Dinge. Natürlich. Und das macht uns ja immer auch ein bisschen abhängig von dem Äußeren, ob wir wollen oder nicht. Sonst lässt sich ja ein Herz nicht brechen, auch wenn man jünger ist.
Absolut.
Das
hatte ich auch mit 16.
Hast du erlebt? Aber, warst du unglücklich verliebt?
Nee, ich war glücklich verliebt und wurde dann ganz schnell verlassen. Aber ich wollte nochmal auf das Thema eingehen mit, die Menschen sind dir dann egal. Da kann ich so nicht hundertprozentig mitgehen, weil ich natürlich auch Anstand predige. Und die Definition von Anstand lautet, jeden Menschen zu akzeptieren, einschließlich seiner Einstellung und seiner Charakterzüge. Und akzeptieren heißt ja annehmen. Ja, und egal ist schon wieder so weg.
Ich weiß, ich sage, das ist der aggressivere Ansatz.
Genau, ja, und also ja. Der erinnert mich auch an den Ansatz von Ruth Moschner, schöne Grüße, mit der ich ein Interview dazu führen durfte. Die hat auch gesagt, hier raus und da möchte ich nicht mehr damit zu tun haben. Aber es geht mir ja letztlich genauso, ja. Ich grenze mich ja auch ganz bewusst von Menschen ab. Hatte ich mindestens 3-mal, 4-mal, 5-mal im beruflichen Kontext, aber auch schon häufiger privat. Ich grenze mich ja dann auch ganz bewusst von Menschen ab, die eben nicht so ganz zu meinem Wertegefüge passen. Ich kann dir aber jetzt eben auch mit diesem Buch, das ich dann mit meiner Kollegin Birte Steinkamp geschrieben habe und den wirklich intensiven Auseinandersetzen mit Idealen, kann ich auch mit großer Sicherheit sagen, dass es bei dir die Menschen sind, die humorlos, nicht kreativ, ja, und nicht besonders menschlich sind. Und also bei mir ist es auch so etwas, ich bin ein vergleichsweise großzügiger Mensch. Ich bekomme auch viel.
Was du sagst. Humorlos, ja. Also das ist der Indikator schlechthin bei mir, wenn es um andere Menschen geht.
Dass du dich abgrenzen musst.
Menschen, die nicht über sich selbst lachen können, passen nicht zu mir.
Wäre bei mir genau.
Das weiß ich einfach. Ja. Aber kreativ muss man nicht sein.
Ja, finde ich spannend, ja. Kreativität sehe ich absolut ein. Bei mir ist es aber zum Beispiel jetzt gar nicht eines dieser 5 Core Values, dieser 5 Kernideale, sondern so eine Großzügigkeit. Ich bin gerne jemand, der sagt, ich gebe gerne etwas in ein Netzwerk rein, ohne dass ich jetzt etwas rausziehen muss.
Ganz wichtig.
Aber wenn ich verstehe oder durchschaue, dass es wirklich so Menschen vom Stamme Nimm gibt, und das hatte ich jetzt eben 3, 4, 5 Mal im beruflichen Kontext auch tatsächlich mit engen Partnern, wo ich mich am Anfang habe blenden lassen und dann irgendwann dieses Erwachen kam, da muss ich mich dann ganz deutlich abgrenzen. Und da habe ich dann auch gar keine Lust, weil es ja häufig auch mit wirtschaftlichem Schaden einhergeht, da in irgendeiner Weise noch nett zu sein und höflich, sondern da gibt es einfach keinen Kontakt mehr.
Menschen, die sparsam sein müssen, das verstehe ich sehr gut, respektiere ich auch, weil es mir nicht immer so gut gelingt. Aber geizig heißt für mich, das hat was Verkniffenes, sehr Verstecktes an sich.
Engstirnig.
Es hat irgendwas
auch was Armseliges
sehr Selbstbezogenes immer an sich. Und wenn jemand aber nur gibt, um zurückzubekommen, der ist nicht großzügig, der ist berechnend.
Und ich bin tatsächlich im Bereich Networking bin ich extrem kalkulierend. Aber immer derjenige, der bereit ist, alles zu geben. Ja, aber mein Kalkulieren ist dann eben, die Person ist nicht länger sympathisch, es kostet mich Energie, wie du gesagt hast, raus. Ja, kann ich nicht brauchen. Das ist mir egal, wie berühmt oder wie reich eine Person ist, wie groß der Einfluss dieser Person ist, nicht sympathisch, es kostet mich Energie, raus. Dann Unzuverlässigkeit ist für mich so ein K.O.-Kriterium und ein Mangel an Leistungsbereitschaft, das hört sich schon relativ diffus an, aber einfach, wenn ich merke, das sind immer nur so halbscharige Geschichten.
Nichts dahinter.
Nichts dahinter, gibt nur 40% und ist nicht so überzeugt, raus. Und zu guter Letzt tatsächlich die Reziprozität. Ja, also das Prinzip der Gegenseitigkeit. Und also wirklich, du kannst von mir ein halbes Jahr, ein Jahr lang alles verlangen, was du möchtest und was in meiner Macht steht, würde ich für dich tun. Wenn ich dann aber...
Es muss eine Balance geben.
Noch nicht mal. Aber wenn ich dann mit so einer wirklich winzig nichtigen Bitte auf dich zukomme und dann kommt die Antwort, und das hatte ich eben schon zwei, dreimal in meinem Leben, ah, sowas mache ich grundsätzlich nicht. Dann denke ich mir, boah. Ja, also, es kostet dich gerade faktisch nichts. Ja, es ist ein Gedanke, um den ich dich gebeten habe. Und ein kurzes Feedback vielleicht zu meiner Webseite. Ah, sowas mache ich grundsätzlich nicht. Dann denke ich, sag mal, wo ist denn hier noch so dieses Prinzip der Gegenseitigkeit gegeben? Ich habe jetzt hier noch nicht mal investiert in die Beziehung, aber einfach, wann immer du etwas gebraucht hast, du hast es von mir bekommen. Jetzt frage ich dich, also was Nichtiges, bitte ich dich um sowas Nichtiges. Und dann, nee, du, lass mal. Also, muss ich mich abgrenzen, dann bin ich raus.
Was waren denn in deiner Jugend Dinge, die du als prägend empfunden hast? Gab es da Events oder Dinge, die dich besonders geprägt haben?
Also was mich definitiv geprägt hat, ist einmal der Wegzug aus Regensburg. Das hat mich schon sehr betroffen gemacht, weil ich dann eben nicht mehr in der Nähe meines Großvaters gelebt habe. Das hat mich einfach traurig gemacht. Ich habe sehr lange daran zu knabbern gehabt.
Wie alt warst du?
4 Jahre. Ja. Aber also war wirklich für mich einschneidend. Ich war daraufhin erstmal unglücklich. Ja, hat sich dann auch alles wieder gefangen, aber ich kann mich wirklich daran erinnern, wie traurig ich gewesen bin.
Hast du sofort vermisst praktisch?
Ja, also ich weiß nicht, ich saß im Auto und ich habe mich mit Händen und Füßen eigentlich dagegen gewehrt, nach München ziehen zu müssen, auf Dauer. War ja auch klar, habe ich verstanden. Und was mit meinem Großvater? Ja, morgen kriege ich kein Honigbrot mehr, morgen kann ich nicht mehr von ihm lernen. Also, ich war wirklich sehr betroffen. Okay. Und dann gab es mehrere Todesfälle und auch einer, ein bisschen komplizierte Familienverhältnisse, obwohl meine leibliche Großmutter mütterlicherseits noch lebte, wurde meine Mutter adoptiert und weil die Adoptiveltern meiner Mutter selber nicht ganz gesunde Kinder hatten, das eine ist schon mit 3, glaube ich, verstorben und das andere war nicht so ganz gesund, also wie auch immer. Es gab einen Großvater quasi, einen Adoptivgroßvater. Und da wurde ich gefragt, möchtest du ihn nochmal mit mir im Krankenhaus besuchen? Und ich war gerade bei einer Freundin meiner Mutter im Garten und habe gesagt, nö. Und dann war er tot. Das habe ich mir bis heute nicht verziehen und weiß auch, egal wo sich die Möglichkeit ergibt, nochmal Angehörige, geliebte Angehörige zu sehen, im hohen Alter, ich versuche es möglich zu machen, meine Großmutter zu besuchen, meine Großtante zu besuchen, diese auch habe ich kurz vor Weihnachten noch getroffen, jetzt Anfang Januar ist sie gestorben und ich bin Gott froh, wirklich, dass ich sie mit meinem Sohn noch besucht hatte. Es war ein wunderschöner Besuch, sie war wach, sie war gut gelaunt, sie hat mit meinem Sohn geschäkert, die ist auch Kinderkrankenschwester gewesen und Au-pair bei vielen reichen, fürstlichen Familien in ganz Europa. Also, das war gut, ja, und das habe ich daraus gelernt, aber es war für mich trotz allem ein einschneidendes Erlebnis. Ja. Also, hier habe ich mir wirklich große Vorwürfe gemacht, dass ich das Spielen, also den Genuss über quasi eine kleine Pflicht gegenüber einem geliebten Menschen gestellt habe. Was gab es noch? Ja, die Schlägerei war einprägsam. Da habe ich wirklich zum ersten Mal so Hassgefühle entwickelt. Dann die Trennung meiner zweiten, dritten Freundin, je nachdem, wie man zählt. Das erste kann man nicht ernst nehmen, da war ich vielleicht 12 Jahre alt oder sowas. Man hat halt gesagt, man geht jetzt miteinander.
Genau, aber, Händchen halten im Kino.
Händchen halten, noch nicht mal das. Ich glaube, wir haben, keine Ahnung.
Wir gehen jetzt einfach zusammen.
Wir sind jetzt
einfach. Magst du noch einen Milkshake?
Genau. Okay. Ja, aber ich hatte dann eine sehr schöne, erste, etwas ernstere Beziehung mit 16 Jahren und die ging dann von jetzt auf gleich zugrunde. Die Dame hat mich nicht mehr geliebt. Das hat mich gar nicht so betroffen gemacht. Weil ich mich direkt ins nächste Abenteuer stürzen konnte. Und das war tatsächlich eine Frau, die ich lange idealisiert habe. Nenne jetzt aus Gründen der Pietät keine Namen oder sowas, genau. Aber wir waren noch keine 6 Wochen zusammen. Dann kam sie so um die Ecke mit, ja, du, ich hatte da jetzt was mit einem Typen aus der höheren Klasse und so weiter. Und für mich ist wirklich eine Welt zusammengebrochen, weil ich die Frau so idealisiert habe, ja. Und das
aber hat sie das gesagt, weil sie es beichten wollte oder weil sie sich auch gleich von dir trennen wollte?
Ja, also für sie hat es einfach nicht mehr gepasst, glaube ich. Ja, also okay. das war beides.
Also bei der Vorschlaghammer sozusagen.
Genau, bei der Vorschlaghammer, genau. Okay. Und das hat mich wirklich richtig runtergezogen. Und ich bin ja auch 2 Jahre in so eine richtige Emo.
Die Leiden des jungen Clemens.
Ja, Leiden des Jungen. Es gibt sogar aus der Zeit ein Foto, da habe ich so Kopfhörer auf. Da habe ich mich so ganz in meine eigene Welt zurückgezogen und war so halb Emo drauf, einfach schlecht gelaunt. Wollte von Frauen gar nichts mehr wissen und das lustig
ist. Was für ist, Musik hast du dann gehört?
Rob Dugan, kennst du das? Unter anderem das und
so düstere Musik,
so
oder?
Düstere Musik, ja. Gar nicht mehr so viel Klassik dann. Und wenn dann Klassik, wenn dann so sehr düstere Klassik auch, ja, genau. Böse.
Ach man, Jesus.
Ja, genau. Oder noch schlimmer, Penderecki und so. 12-Ton-Musik und genau. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann 2 Jahre lang gar nichts mit Mädels zu tun, wollte nichts mit denen zu tun haben und
das Thema war durch.
Das Thema war für mich erstmal durch und dann kamen 10 gleichzeitig und ich wusste aber, so, auf die eine setze ich alle meine Karten. Also man hat sich hier und dort und da getroffen und dann kam eben eine Dame da mit ins Spiel, da habe ich gedacht, okay, das wird mit sehr großer, Wahrscheinlichkeit meine Frau werden. Ich fand die einfach.
Wie? Ich
war 18 Jahre alt.
So, das war doch eine Situation. Beschreib dir doch mal. Also war das so wie in einem amerikanischen Film, das ist übrigens meine schwangere Frau so ungefähr.
Ich habe sie davor nie wahrgenommen, obwohl ich mit ihr ministriert habe und sowas. Ich kannte ihren Namen nicht.
Ministriert, ihr wart beide Ministranten.
Wir waren beide in der gleichen in Gemeinde der Ministrantin, Ministranten, genau. Und sie war eben 1 Jahr jünger als ich. Und obwohl ich Jugendleiter war und alles Mögliche, ich habe die nicht wahrgenommen. Kannte sie nicht per Namen, nix. Und dann habe ich sie aber einmal gesehen, sie 10. ich 11. Klasse und dachte mir schon, wow, das ist aber eine sehr attraktive Frau. Und dann war das so, dass ich auf dem Geburtstag einer Kindergartenfreundin tatsächlich sie wiedergesehen habe. Und da hat sie als Barmädchen gearbeitet. Und ich habe an dem Abend als leidenschaftlicher Tänzer mit allen Mädels getanzt, nur sie hat sich dem verweigert.
Und dann musste arbeiten.
Sie musste arbeiten, ja. Also es ist auch heute noch ein sehr pflichtbewusster Mensch, auch eine Sache, wofür ich sie sehr bewundere, für ihre Disziplin und ihr Pflichtbewusstsein. Wie dem auch sei, sie hat dann mir am nächsten Tag geschrieben, ich glaube, ich schuld dir einen Tanz. Und die scheint sich damals dann selbstständig irgendwie um die Nummer gekümmert zu haben. Zumindest ist es so die Erinnerung, die ich habe. Da habe ich gesagt, Strike. Ja, das ist es.
Jetzt. Also du hattest sie schon im Auge?
Natürlich, ja, da
hattest an dem Abend. Hattest du gefragt auch an dem Abend, ob
an dem
sie
Abend,
mit dir
ja,
tanzt?
Natürlich,
geht
ja.
Nicht?
Genau,
mag
sie
nicht?
War dabei, meinen Bruder abzufüllen, genau.
Mhm, und, okay.
Also auch ohne Hintergrundgedanken oder so.
Da hast du wahrscheinlich die Nummer her.
Das könnte sein. Auf jeden Fall haben wir uns dann getroffen und dann ging das alles sehr, sehr schnell. Ja, und dann kamen sie eines Abends mit zu mir und dann waren da gerade eben von und zu fast Könige da, also königliches Geschlecht zumindest. Und das ist übrigens meine Freundin und meine Mutter sagte dann nach diesem Abend, endlich mal eine Frau mit Substanz. Ja, also was noch nicht mal jetzt gegen meine eine wirklich langjährige Freundin zuvor gerichtet gewesen sein wird.
Endlich mal eine Frau
ja, aber, mit oder, Substanz. Oder noch nicht mal endlich, sondern also bei der Frau merkt man, die hat Substanz. Genau, und da habe ich so alle anderen Liebeleien, die da gerade parallel aufkeimten, beendet und gedacht, so, voller Fokus auf diese eine Frau. Und hat es 8 Jahre, glaube ich, gedauert, bis wir uns verlobt haben. Meine Frau ist nämlich auch sehr pfiffig. Ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt noch kein Studium abgeschlossen gehabt. Ich habe bis heute kein Studium abgeschlossen, das ich angefangen habe. Und sie hat gesagt, geheiratet wird erst, wenn du das Studium fertig ist, mit dem Studium fertig bist. Da habe ich ja gedacht, verloben ist ja nicht heiraten. Habe ich einen Heiratsantrag gemacht, dann waren wir verlobt nach 8 Jahren. Und dann hat es noch mal ein paar Jahre gedauert, bis wir geheiratet haben. Ja, so kam eins zum anderen und ich könnte nicht glücklicher sein. Jetzt sind wir seit 1,5 Jahren auch noch Eltern.
Okay, aber sie ist dann offensichtlich doch über ihre eigene Regel dann irgendwann, hat sie hinweggesehen.
Ja, weil sie gemerkt hat, dass mich Studieren selber nicht glücklich macht. Ich bin im ersten Semester Brauereiwesen in meine Selbstständigkeit gegangen.
Also, und da hast du auch festgestellt, das ist nichts. Bier trinken macht mehr Spaß als Bier brauen.
Ja, ganz so lief es nicht. Also es ist ein großartiges Studium, extrem anspruchsvoll, das glaubt man gar nicht. Also jeder, der es durchzieht, Respekt. Nee, da gab es einen Professor, an dem ich dann scheiterte tatsächlich.
Inwiefern? Wie bist du gescheitert?
Es gab ein Biochemie-Praktikum. Und dieses Biochemie-Praktikum hat man in Dreiergruppen gemacht. Und es war dann irgendwie so, dass ich in einer, dass es zwei Zweiergruppen gab und dann sollte es aber nur Dreiergruppen geben. Und dann hat man mir meine einen Partner weggenommen und dann stand ich alleine in diesem Praktikum da. Und es war einfach vom Versuchaufbau und alles so derart komplex, dass das alleine nicht zu bewerkstelligen war. Und dann habe ich plagiert oder falsch zitiert in den Augen meines Professors, worauf er mich im dritten, vierten Semester rausgeschmissen hat.
Das war der erste Teil von Lebenslauf unzensiert mit Clemens Graf von Hoyos. Wie Clemens innerhalb kürzester Zeit als Berufsschnösel erfolgreich wurde, was Alfons Schubeck damit zu tun hat und warum auch Donald Trump ein Kniggetraining guttun würde, all das erfahrt ihr im zweiten Teil. Dranbleiben lohnt sich. Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Leitung, Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Aaron Jordan. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.